Politisches Handeln wird im Rahmen der Politikdidaktik kontrovers diskutiert. Im Fokus steht hierbei vor allem die Frage, ob auch im Rahmen von Seminaren und dem Politikunterricht politisches Handeln stattfinden soll. Zu dieser Thematik haben wir Frau Oberle, Professorin für Politikwissenschaft und Didaktik der Politik an der Universität Göttingen, eingeladen. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der systematischen, empirischen Erforschung von Lehr-Lern-Prozessen mit einem besonderen Schwerpunkt auf der politischen EU-Bildung. Herzlich willkommen, Frau Oberle. Wir freuen uns auf das Interview. Welche Rolle nimmt politisches Handeln im Politikunterricht ein und weshalb wird politisches Handeln in der Politikdidaktik kontrovers diskutiert?
Also wenn Sie fragen, welche Rolle politisches Handeln in der politischen Bildung spielt, muss man erstmal die Ziele und die Gestaltungs- und Inhaltsebene unterscheiden. Als Ziel sehen wir ziemlich übereinstimmend in der Politikdidaktik Handlungsfähigkeit, politische Handlungsfähigkeit als ein Ziel politischer Bildung, um Bürgerinnen und Bürger dazu zu befähigen, sich aktiv an demokratischen Prozessen und an politischen Entscheidungsfindungen zu beteiligen. Die andere Ebene ist die Frage, ob im Unterricht oder in der politischen Bildung, auch außerschulischen politischen Bildung, politisch gehandelt werden soll. Und hier bestehen tatsächlich Kontroversen, auch vor dem Hintergrund des Beutelsbacher Konsenses, weil reales politisches Handeln die Gefahr birgt, dass die Lernenden hier überwältigt werden. Gerade in der Schule, stellen Sie sich vor, man geht geschlossen mit einer Klasse auf eine Demonstration für oder gegen Stuttgart 21. Da besteht ein gewisser Gruppenzwang. Es besteht die Problematik, dass Lehrkräfte die Lernenden benoten. Auch das übt einen gewissen Zwang aus. Warum es aber eben kontrovers diskutiert wird, ist, weil auch gesagt wird mit einer gewissen Berechtigung, vielleicht reicht es nicht, nur aufzuzeigen, was kann man alles tun. Benedikt Wiedmeier vertritt die These, dass man erst einmal Handeln ausprobieren muss, um sowohl dazu befähigt zu werden zu handeln, als auch motiviert zu werden zu handeln. Das ist ein wichtiger Punkt, denn eines wissen wir nicht so richtig. Was übersetzt Handlungsbereitschaft in tatsächliches Handeln? Handlungsbereitschaft ist nicht gleich Handeln und wir sehen schon oft, dass Leute bereit sind, etwas zu tun, aber es nicht tun.
Nehmen wir nun einmal an, die Schülerinnen und Schüler würden in der Schule das Thema Stuttgart 21 behandeln und sie kommen im Anschluss der Unterrichtseinheit auf die Idee, gemeinsam mit dem Lehrer an einer Demonstration für oder gegen Stuttgart 21 teilzunehmen. Wie würden Sie dies im Hinblick auf die Kontroverse beurteilen?
Sie brauchen ja erstmal die Lehrkraft dazu nicht. Wenn die Schüler und Schülerinnen demonstrieren gehen wollen am Nachmittag, spricht er ja überhaupt nichts dagegen. Aber wenn Sie sich jetzt gerade bei dem Beispiel vorstellen, die Lehrkraft geht mit, es ist ein kontroverses Thema in der Gesellschaft und wir wissen, dass die Lehrkraft möglicherweise sogar eine Vorbildfunktion hat, aber auf jeden Fall die Funktion der Notengebung, der Versetzung, der Bewertung, dann kann man nicht so einfach sagen, alle wollen das. Was sind die Bedingungen dieses Willens? Fände ich schon problematisch und ich sehe auch die Notwendigkeit nicht, warum die Lehrkraft mit muss. Was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass man zu einer Demonstration geht, um sie zu erleben, um zuzuschauen, um sie zu analysieren. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man sagt, wie organisiere ich eine Demonstration? Wo melde ich das eigentlich an? Was brauche ich? Was muss ich berücksichtigen? Und das kommt bislang sehr wenig vor, denke ich, im schulischen Politikunterricht. Auch Projektmanagement-Skills werden wenig vermittelt und kommen auch in Kerncurricula kaum vor. Aber dafür bräuchte ich immer noch nicht reales Handeln im Rahmen der Unterrichtszeit.
Im Politikunterricht ist es häufig auch so, dass politisches Handeln simuliert wird. Wie grenzt sich simuliertes politisches Handeln von anderen Simulationen im Unterricht, zum Beispiel von einer Talkshow, ab? Und sehen Sie simuliertes politisches Handeln auch als Möglichkeit, politische Handlungsfähigkeit zu fördern?
Zunächst einmal finde ich simulatives politisches Handeln im Politikunterricht einen sehr wertvollen Ansatz. Allerdings muss man unterscheiden, was hier simuliert wird. Eine Talkshow ist eine prima Methode, um abzuwechseln. Man lernt kommunizieren, man übt kommunizieren, man reflektiert vielleicht auch nochmal anders, was passiert, wenn ich mir diese Dinge im Fernsehen anschaue, wie sind da die Dynamiken. Aber es ist doch noch recht weit entfernt davon, politische Entscheidungsprozesse zu simulieren. Und insofern würde ich bei einer Simulation zunächst an Planspiele denken, an politische Planspiele, bei denen Aushandlungs- und gemeinsame Entscheidungsprozesse simuliert werden. Und dazu haben wir tatsächlich geforscht in Göttingen. Und die Hinweise sind, dass dort sehr viel gelernt wird, dass dort sowohl Wissen über Prozesse erworben wird und auch anders verankert wird, weil man sie eben erfahren hat. Und sie gewinnen hier nach unserer Forschung an Effektivitätsgefühl. Das heißt nicht nur Wissen, sondern einerseits an der Überzeugung, selber etwas bewirken zu können, aber auch daran, dass sie sehen, aha, politische Entscheidungsprozesse sind nicht einfach nur Angela Merkel entscheidet hier allein im stillen Kämmerlein, sondern in dem Fall im Europaparlament 751 Menschen aus aktuell 28 Mitgliedstaaten, die mit verschiedenen Interessen politische Entscheidungen aushandeln. Das heißt nicht, dass es da nicht Begrenzungen gibt und die muss man bei Planspielen, das ist auch eine gewisse Gefahr, mit behandeln, mit berücksichtigen, danach im Debriefing mit reflektieren, dass hier keine falschen Partizipationsillusionen entstehen. Aber dieses Moment, wo man erkennt, dass in der Demokratie, in einer pluralistischen Gesellschaft Kompromisse unabdingbar sind, dass es auch große Kompromisse sind, dass die Zeit brauchen, dass es nicht unbedingt an den dummen oder böswilligen Politikern und Politikerinnen liegt, wenn nicht schnell eine alle überzeugende Lösung gefunden wird, ist etwas, was man in Simulationen sehr gut erfahren kann.
Sie sprechen an, dass bei Planspielen das Verstehen politischer Prozesse vertieft wird. Aber führen Planspiele auch zu einer größeren Handlungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler?
Also diese Bereitschaft können wir auch sehen in den Studien. In der Tat, die Handlungsbereitschaft steigt deutlich, und zwar insbesondere bei denen, weil da mehr Luft nach oben ist, die vorher das nicht hatten. Wo sie aber eben den Punkt haben, und den ich auch vorhin schon erwähnt hatte, ist, wird sich diese Bereitschaft später in tatsächliches Handeln übersetzen. Und das wissen wir nicht. Und deswegen sage ich, wir brauchen dazu Forschung. Die Bereitschaft, wie gesagt, steigt auf jeden Fall. Was ich noch sehe als ein weiteres Element jenseits vom simulativen und realen Handeln, ist, dass man aufzeigt, wo kann ich mich denn ganz konkret mit meinen Interessen hier am Ort oder auch virtuell, dann vielleicht auch jenseits des Ortes, beteiligen.
Politisches Handeln als Ziel politischer Bildung ist auch mit der Frage verbunden, welches Bürgerleitbild dem Unterricht zugrunde gelegt wird. Können Sie diesen Zusammenhang an dieser Stelle kurz erläutern?
Es gibt ja diese vier oder drei Bürgerleitbilder. Das vierte ist kein echtes Leitbild. Also der desinteressierte Bürger, Bürgerin ist bestimmt kein Leitbild der politischen Bildung. Aber wir haben die reflektierte Zuschauerin, den interventionsfähigen Bürger und die Aktivbürgerin. So als grob Schemata. Da finden sich nicht alle Typen von Bürgern und Bürgerinnen. Aber es ist doch ganz hilfreich, Unterscheidungen zu diskutieren. Und wie steht es mit dem Leitbild Aktivbürger, Aktivbürgerin? Erstmal sehr sympathisch und es wäre durchaus ein Ziel, dass am Ende partizipiert wird. Für mich persönlich wäre es ein Wunsch, dass aber pro freiheitliche Demokratie, aber dass partizipiert wird. Nur, es gibt zwei Probleme. Das eine ist, dass, wie es Wolfgang Sander sagt, die Freiheit zum Nichthandeln auch bestehen muss. Das heißt, es wäre eine Überwältigung, davon auszugehen, dass alle sich am besten immer politisch engagieren. Und zum anderen muss man das Machbare analysieren. Joachim Dethien sagt, keine demokratischen Märchenerzählungen. Also egal wie man das sieht, glaubt doch nicht daran, dass ihr alle Schüler und Schülerinnen einer Klasse oder eines Jahrgangs, egal welcher Schulform dazu kriegt, dass das Aktivbürger werden und Bürgerinnen, die ihre gesamte Freizeit oder vielleicht sogar ihren Beruf in die Politik stecken. Was ich aber auf jeden Fall hier gerne unterstreichen möchte, ist, dass es viele Aspekte gibt, auch wenn ich den interventionsfähigen Bürger, die interventionsfähige Bürgerin als Ziel habe, Aspekte, die bislang im Politikunterricht normalerweise nicht berücksichtigt werden und die problemlos zu erreichen wären. Das eine ist Raum für Reflexion von realem politischen Handeln. Wenn ich Leute habe, die sich engagieren, und die werde ich in der Schule im Jahrgang schon haben, dass ich denen Raum gebe, mal zu erzählen, wie es so ist, von ihren Problemen und Erfahrungen und positiven Erfahrungen zu berichten, damit die anderen eine Idee davon kriegen. Das andere ist eben wirklich auch, was ich vorhin nannte, Projektmanagement-Skills zu vermitteln. Und schließlich, und dann wären wir aber wieder bei den Simulationen, dieses kommunikative Handeln und auch geübtes partizipatives Handeln, simuliertes partizipatives Handeln, das heißt Aushandlungsprozesse, Entscheidungsprozesse, dem sollte Raum gegeben werden. Und da denken viele Lehrkräfte, sie haben die Zeit nicht. Das habe ich erlebt, dass man nach einer Lehrerfortbildung Gymnasiallehrkräfte hat, die ersten sagen, das ist zu schwer für meine Schüler und Schülerinnen. Oder die sagen, ich habe dafür keine Zeit. Und deswegen müssen wir zwei Sachen klar machen. Erstens, aus Schülersicht ist es nicht schwer. Die Simulationen, die wir untersucht haben, waren alles andere als zu schwer aus Schülersicht. Wir hatten verschiedene Attribute, es war alles Mögliche, aber es war auf keinen Fall zu schwer. Und zwar auch an Berufsschulen, auch die Simulationen in den Grundschulen. Die lernen unterschiedlich viel mit Sicherheit, aber dass sie sich überfordert fühlen, war nicht der Fall. Zum anderen lernen sie viele Dinge, die auch im KC stehen, im Kerncurriculum. Das heißt, es lohnt sich, die Zeit für solche Methoden zu investieren, um auch das zu vermitteln, was man glaubt, schneller durch Frontalunterricht zu vermitteln.
Zum Abschluss des Interviews möchte ich noch auf die Frage eingehen, in welchen Fällen eine reale politische Handlung aus Ihrer Sicht auch aus dem Unterricht heraus möglich ist.
Eine Möglichkeit ist, wirklich Alternativen zu eröffnen. Dass also die, wenn es zum Beispiel um das Starten einer Online-Petition geht, dass die Lernenden selber entscheiden und sich auch in Gruppen finden können, in welche Richtung das denn gehen soll. Wenn sie selber sagen, wir wollen jetzt eine Informationsveranstaltung für die Bevölkerung organisieren, da unterschiedliche Schwerpunkte setzen können. Bei einer Demonstration könnte man sich vorstellen, die einen gehen pro etwas, die anderen gehen gegen etwas. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass sie hier wirklich Schwierigkeiten bekommen an der Schule. Die andere Möglichkeit ist eben, und auch da schließe ich mich Nonmacher an, dass man Aktionen macht, die nicht parteilich, parteipolitisch sind, sondern so grundlegend die Werte und die Prinzipien unserer freiheitlichen Demokratie verteidigen, dass man hier gemeinsam in Aktion tritt. Und das sehen wir ja auch. Also das sind die Lichterketten, die passieren. Das wäre möglich und das passiert und das ist insofern unproblematisch und begrüßenswert.
Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie sich für dieses Interview Zeit genommen und uns einen Einblick in die Kontroverse um das politische Handeln gegeben haben.